Ja, mit Recht haben wir unserem Herrn für die Gemeinde gedankt, die er bewirkt hat, überhaupt erst möglich gemacht hat durch sein Sterben am Kreuz auf Golgatha. Und dennoch kam mir gerade dabei dennoch die Gedanken, dass es eigentlich recht schwierig ist, über Gemeinde zu sprechen, wo es doch Tausende, tatsächlich Tausende von verschiedenen Gemeinderichtungen gibt. Können wir da überhaupt noch eine Klärung herbeiführen? Zu welcher Gemeinde sollen wir denn gehören? Wie sollen wir uns denn verhalten? Gibt es in dem Wirrwarr der Meinungen, auch im christlichen Lager, da wirklich noch eine, ja, die Möglichkeit, eine Meinung, eine richtige Meinung zu haben? Ich bin sicher, denn der Herr lässt uns da nicht alleine. Ich bin sicher, dass die Bibel uns einfach ein Konzept gibt für eine Gemeinde und auch uns sagt, ganz persönlich sagt, wie wir uns zu verhalten haben. Ich lese zunächst einmal zwei Bibelstellen. Die erste aus dem 1. Korintherbrief. Erste Korinther Kapitel 3, ab Vers 9. Da steht, denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Und aus dem Brief an die Epheser aus dem 4. Kapitel, ab Vers 11. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit bekennen in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Diese beiden Stellen sollen zunächst einmal ausreichen für die Gedanken heute Abend. Zunächst einmal wollen wir uns klar machen, welch ein wunderbares Gebilde, welch ein wunderbares Werk Gemeinde überhaupt ist. Manche erkennen in Gemeinde ja nur ein Haus, da gibt es verschiedene Räume, da geht man zu bestimmten Stunden hin, dann singt man ein Lied, dann betet jemand und dann wird vielleicht gepredigt und dann geht man wieder weg. Ach, das wäre viel zu wenig. Gemeinde ist viel, viel mehr. Gemeinde, Versammlung des lebendigen Gottes, wurde in der Ewigkeit schon von Gott erdacht, festgelegt. Damals, als es noch gar keine Welt gab, als es noch keinen Sündenfall gab, als es noch gar keine Menschen gab, da hat Gott schon in sich selbst festgesetzt, dass einmal Wesen, die er schaffen würde, mit ihm Gemeinschaft haben sollten, und das nicht auf dieser Erde, in irgendwelchen irdischen Kategorien, sondern in seiner unmittelbaren Nähe, in der Herrlichkeit und das in einem ewigen Zustand. Wenn wir das erkennen, dann merken wir sehr schnell, dass auch die Heilsepoche Gemeinde überhaupt nicht vergleichbar ist mit anderen Heilsepochen. Zumindest nicht gleichwertig ist. Und vielleicht auch nicht gleichartig. Denn die Gemeinde, das ist eine ewige Heilsordnung. Alle anderen haben ein Ende gehabt. Die Zeit der Gemeinde mündet ja ein in die Herrlichkeit. In die Gemeinschaft mit Gott und vor allen Dingen auch in die Gemeinschaft mit unserem Herrn. Und deswegen ist die Gemeinde auch die höchste Heilsordnung.
Es gibt keine höhere Heilsordnung, die uns zumindest geoffenbart ist. Und von der Sache her vermute ich, kann es auch keine höhere geben, als die, dass Menschen in Gemeinschaft mit Gott kommen und in dieser Gemeinschaft leben. Schon an diesem Punkt erkennen wir, dass der Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha viel, viel mehr getan hat, als den Sündenfall zu korrigieren. Dann hätten wir nur Aussicht auf eine Gemeinschaft, wie Adam und Eva sie hatten auf dieser Erde, als Geschöpfe zum Schöpfer. Aber bei der Versammlung geht es um viel, viel mehr. Wir sind Leib Christi. Engste Verbindung heißt das. Und das hat der Jesus am Kreuz auf Golgatha für uns erworben. Die Bibel sagt es ganz klar im Petrusbrief, dass wir nicht mit Gold und Silber erkauft worden sind, sondern mit dem Blute Jesu Christi. Ist der höchste Kaufpreis, der überhaupt jemals genannt wird und jemals möglich war. Das Blut Jesu Christi, das Jesus Christus sich gab für uns. Daran erkennen wir auch, wie wertvoll für Gott Gemeinde ist. Dass er dafür bereit war, das Allerhöchste zu bezahlen. Und ich habe den Eindruck, ein geringerer Kaufpreis war auch gar nicht möglich. Dadurch, durch diesen allerhöchsten Kaufpreis, wurde auch das Allerhöchste, was wir uns vorstellen können, möglich durch den Herrn Jesus. Und zu dieser Gemeinde, zu diesem göttlich-geistlichen Gebilde, dürfen nun wir gehören. Was heißt wir? Wir, damit meine ich alle Wiedergeborenen, und die Bibel sagt das so, alle, die den Herrn Jesus persönlich angenommen haben, die neugeboren wurden aus Gott, die überhaupt erstmal ewiges Leben bekommen haben, um zu dieser ewigen Heilsordnung gehören zu können, die gehören zur Gemeinde. Einen anderen Weg zeigt uns die Bibel nicht, weder durch Geld noch durch irgendwelche anderen Riten oder andere Möglichkeiten. Es gibt nur eine Möglichkeit, durch Gott selbst hineingeboren zu werden in diese Gemeinde. Wir Menschen haben überhaupt keinen Zugriff zu diesem göttlichen Gebilde Gemeinde. Auch kann eine örtliche Gemeinde im Grunde niemanden in die Gemeinde aufnehmen. Sie können nur überprüfen, ob Gott diesen schon neu gemacht hat und aufgenommen hat. Dann können auch wir Gemeinschaft mit diesen Menschen pflegen. Es ist ja Gottes Gemeinde. Wir arbeiten in jedem Falle auch in dieser Gemeinde an einem Fremdbesitz. Deswegen ist das Thema Ich und Gemeinde, obwohl ich es so vorgeschlagen habe, eigentlich nicht richtig. Es ist nicht meine Gemeinde. Es ist immer Gottes Gemeinde. Und da merken wir, dass wir auch ganz behutsam damit umgehen müssen. Es gehört uns nicht. Aber wir dürfen dazugehören. Und das ist eine wunderbare Sache. Ja, und so gehört jeder Wiedergeborene zu dieser großen Gemeinde, die auf der weiten Welt verteilt ist. Ob er das kapiert, ob er das schon gemerkt hat, ob er schon direkte Gemeinschaft mit Gläubigen pflegt, ist zunächst völlig unbedeutend. Juristisch gesehen gehört er dazu. Genauso wie auch ein sehr, sehr kleines Kind zur Familie gehört. Das kann das noch nicht begreifen. Kennt noch keine Pflichten und weiß auch noch nicht die Rechte, die es vielleicht einmal hat, die Erbrechte oder andere Dinge. Aber es gehört dazu. Und es ist aufgenommen in die Gemeinschaft. Und so ist es auch mit der Gemeinde. Und das Eigentumsrecht Gottes geht auf Golgatha zurück. Es ist seine Gemeinde, nicht unsere. Und dennoch haben wir ein Bürgerrecht, sagt uns die Bibel. Ein Bürgerrecht. Wir haben ein Hausrecht in dieser Gemeinde. Ja, wir sind Miterben Jesu Christi. Und da stellt sich dann für mich die Frage, wie muss nun eine Gemeinde aussehen? Und da stellt sich für mich die Frage, sind wir hier biblische Gemeinde? Ist das hier Gottes Gemeinde? Oh ja, manche denken, das ist ja ein ganz, ganz kritische Gedanken, die jetzt da geäußert werden. Nein, ich habe das zu Hause auch mal so gefragt. Sind wir eigentlich Gottes Gemeinde? Ja, das waren wir doch immer. Und vielleicht steht sogar draußen dran, Gottesgemeinde oder christliche Gemeinde oder christliche Versammlung oder was auch immer. Und diesem Gedanken wollen wir doch einmal ein Stück nachgehen, bevor wir dann auch stark über die Gaben und unsere Aufgaben sprechen. Wann ist eine Gemeinde biblische Gemeinde? Dann, wenn das Etikett vorne hängt? Nein, würden wir sagen, es gibt so viel Etikettenschwindel in dieser Welt und da nennt sich so vieles christlich und so vieles Gemeinde. Das kann nicht das Kriterium sein, der Grund sein. Manch einer wird sagen, ja, aber wir haben doch eine so segensreiche, jahrzehntelange Entwicklung gehabt. Das mag sein. Aber entscheidet die historische Entwicklung, das, was vielleicht 5 Generationen vorher einmal getan und gemacht haben, zählt das heute noch? Und so könnte man noch viele Punkte anführen. Ich glaube, wir sind uns alle einig in diesem Punkt. Nicht, was einmal war, zählt. Auch nicht das, was draußen an der Tür steht, zählt, sondern das, was wir tatsächlich sind. Und das, was hier tatsächlich passiert. Denn Gemeinde ist weniger ein organisatorisches Gebilde, wo draußen im Flur die Statuten und die Satzungen hängen und aufgrund dieser Statuten dann festgestellt werden muss, das ist Gemeinde. Sondern ich glaube, Gemeinde entscheidet sich an ganz anderen Punkten. Gemeinde passiert, das, was hier passiert. Nicht mein Reden jetzt, sondern was in unseren Herzen jetzt tatsächlich Wirklichkeit ist, das entscheidet im Grunde, ob wir Gemeinde sind. Und da gehört dann vieles zu. Darauf kommen wir noch. Auch unsere persönliche Einstellung zum Herrn Jesus. Wie ging nun die Geschichte nach Pfingsten weiter? Ich will keine langen Ausführungen darüber halten. Wir wissen nur, dass Pfingsten der Heilige Geist in diese Welt kam, dass die Geschichte des Volkes Israel auslief, dass die Geschichte der neutestamentlichen Gemeinde anfing, sicherlich in einer gewissen Überschneidung. Irgendwann hat das Judentum den Herrn Jesus und alle weiteren Zeugen auf ihn absolut verworfen und da war keine Möglichkeit Gottes mehr da, diese Geschichte weiterzuführen. Die Buße, die Petrus noch wünschte in seiner Predigt, ist nicht erfolgt, denn die Regierung und die Aufnahme des Messias als König der Juden ist abhängig von einer Generalbuße des Volkes Israel. Und nicht nur von sehr, sehr wenigen. Und das ist nicht erfolgt, das wissen wir. Und sehr schnell, auch nachdem diese neutestamentliche Gemeinde anfing, ging es bergab. Sie wurde stark verfolgt, diese Gemeinde. Wir kennen alle den Namen Nero. Die römischen Kaiser, unterschiedlich, manche weniger, manche stärker. Der Schlimmste war wohl Domitian, der sich auch amtlich Gott der Herr nennen ließ und fürchterliche Verfolgung einsetzen ließ. Dann wurde es irgendwann besser, 330, Duldung des Christentums unter Kaiser Konstantin. Aber dann kam schon im 5. Jahrhundert die Papstherrschaft auf. Es kam zu Kirchenspaltung, römisch-katholische Kirche, orthodoxe Kirche. Und so ging es eigentlich weiter bergab. Es spaltete sich immer mehr auf und die Gemeinde, wie im Ursprung, war eigentlich gar nicht mehr erkennbar. Daneben gab es natürlich zu allen Zeiten Christen, Menschen, errettete Menschen, die in schlichter Form, in einfacher Form die Bibel nahmen und sich danach verhielten. Diese Gruppen sind natürlich nicht in die offizielle Kirchengeschichte mit aufgenommen. Sie existierten am Rande. Wie ist es nun zu dieser Gemeinde gekommen oder zu anderen biblischen Gemeinden, die sich auch teilweise Brüderversammlungen nennen? Und ich gehe einfach mal heute Abend davon aus, dass Brüderversammlung und biblische Gemeinde identisch sind. Wir können ja für uns selbst immer wieder prüfen, Ausrufezeichen setzen, vielleicht auch manchmal Fragezeichen. Ich möchte nur einmal auch deutlich machen, auch gerade den Jüngeren und denen, die vielleicht neu im Glauben sind, wie wir uns als Gemeinde, so wie wir uns jetzt hier zusammenfinden, verstehen. warum das so ist. Nun, von der historischen Entwicklung her wissen wir, dass im 19. Jahrhundert das in Irland und England anfing. Da waren einfach Christen, die gemerkt haben, dass im Grunde alle großen kirchlichen Systeme in gravierender Weise von dem abwichen, was die Bibel sagt. Und nun kam die Schwierigkeit, was sollte man tun? Sollte man sich irgendeiner Gemeinde anschließen und dann versuchen, durch gute reformatorische Arbeit gewisse Dinge abzubauen, zu verbessern? Aber dann hat man sofort gemerkt, es geht ja nicht darum, dass irgendwo etwas besser wird, sondern im Grunde muss ja einmal wieder die biblische Form gefunden werden. Es geht nicht um eine gewisse Veränderung, sondern es muss irgendwo das Richtige, das Wahre, das absolut Richtige gefunden werden. Diese Leute suchten im Grunde nach einer biblischen Form, wo sie sicher sein konnten, dass der Jesus sie voll bejaht. So könnte man fragen, wenn heute Abend der Herr Jesus oder morgen früh der Herr Jesus nach Refrath kommen würde, wo würde er hingehen? Gut, wir sind nicht so dreist und sagen, er würde sicherlich hierher kommen. Vielleicht würde er in keine bestehende Gemeinde gehen. Vielleicht würde er sich an einem neuen, zunächst neutralen Ort bewegen und wird sagen, alle, die mich und meine Lehren akzeptieren, die können gerne kommen. Und dann wäre es gut, wenn wir alle dorthin gehen würden, weil wir den Herrn Jesus und das, was er in seinem Wort uns sagt, doch akzeptieren. Und sie haben damals, so verstehe ich es, diese Christen einfach gewisse Dinge erkannt, nämlich folgende. Es gibt nur eine Basis für eine Gemeinde und das ist die biblische Basis, die Bibel. Nun, damit habe ich noch nicht viel gesagt. Aber sie merken, danach müssen wir suchen, die müssen wir erforschen. Aber es geht ja noch weiter. Sie haben gemerkt, nur die biblische Basis ist für jeden Wiedergeborenen akzeptierbar. In dem Moment, wo wir eigene Lehren mit einbauen, können wir nicht mehr erwarten, dass jeder ehrliche Christ das akzeptiert. Denn jeder ehrliche Christ kann sich auf die Bibel berufen und sagen, das suche ich, wo finde ich das, da gehe ich hin. Nein, wird er sagen, bei euch finde ich das noch gar nicht. Dann erkannten diese Christen, nur diese Basis, diese biblische Basis schafft Einheit. Auf der können wir uns nämlich alle versammeln. Alles andere schafft Trennung. Und sie erkannten, nur diese Basis garantiert ein ungehindertes geistliches Wachstum. Gott sucht doch förmlich nach dieser Basis, die er segnen kann, auf der sich Christen versammeln, wo er dann wirklich durch sein Wort segnen kann. Und ich bin überzeugt, dass diese biblische Basis eine zeitlose Basis ist. Ist doch ganz klar, die biblischen Aussagen für Gemeinde gelten eben bis zur Entrückung, bis die Zeit der Gemeinde auf dieser Erde hier endet. Da braucht man nicht immer wieder neu umdenken, da braucht man sich nicht dem Zeitgeist anpassen, da muss man nicht kirchenpolitisch vorgehen, sondern da stützt man sich auf die Aussagen der Bibel, die auch schon vor fast 2000 Jahren Gültigkeit hatten. Diese Basis ist zeitlos und damit zukunftsorientiert. Wir sind sicher, die biblische Basis gilt auch in 10 Jahren noch, wenn der Herr noch nicht gekommen ist. Sie würde auch noch in 1000 Jahren gelten. An diesem Wort wird sich nichts ändern. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir diese Basis immer wieder für uns neu erkennen, auch als Gemeinde. Und auch sicherlich Überlegungen darüber anstellen. Ganz nebenbei, nur das Befolgen dieser biblischen Basis drückt auch den ganzen Gehorsam aus gegenüber Gott und seinem Wort. Und sicherlich kann Gott durch eine Gemeinde, die sich an sein Wort hundertprozentig bindet, am besten verehrt werden. Man mag sonst große Anstrengungen unternehmen, aber das wissen wir aus der Bibel von Anfang bis Ende. Gott freut sich einfach am meisten über den schlichten Gehorsam. Dass wir einfach das tun, was er sagt. Und nicht menschlich da was beimischen. Aber man kann ja auch im christlich-kirchlichen Raum so viel machen. Ich bin mehrfach in Griechenland gewesen und wir sind auch in einer griechisch-orthodoxen Kirche dann mal versuchsweise reingegangen, einfach um sie anzusehen. Was läuft da alles? Das ist fast wie im Heidentum. Nichts von geistlichem Leben. Tod, ein totes Gebilde. Die meinen das auch ehrlich. Die haben auch einen guten Willen und die sind vielleicht sogar davon überzeugt, dass sie das Allerbeste tun. Und es geht doch an dem Wort Gottes vorbei. Und deswegen ist es wichtig, das zu kennen und zu befolgen. Und nur so eine Gemeinde ist sicherlich auch ein gutes Zeugnis in der Welt. Allein schon, dass sie so ist, wie sie ist. So, zurück zu diesen Christen. Was sollten sie nun tun? Das haben sie so in etwa gemerkt. Ich hoffe, ich habe das nicht überidealisiert. Was sollten sie nun tun? Sie merkten einfach, wir müssen uns diese Basis schaffen. Wir müssen uns auf dieser Grundlage einfach als Christen versammeln. Wir können weder zu denen gehen, noch zu der anderen Kirche marschieren. Überall sehen wir keine Möglichkeiten, das zu verwirklichen. Wir stellen diese Basis dar. Und sie standen dann dabei allerdings in dem inneren Zwiespalt, was die Liebe zu den Geschwistern anging. Da gab es zunächst einmal Trennung. Aber sie wollten einfach Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja, und so ging es dann weiter. Grundeinstellung, Gehorsam. Aber was sie nicht wollten, eine neue Kirche gründen. Nicht eine neue Gemeindeform. Nein, sie wollten ganz offen sein für die Bibel und wollten weiter forschen, so wie das von den Christen in Beröa gesagt wird, die das täglich untersuchten, ob es so ist, wie es die Bibel sagt, wie es die Schriften sagen. Denn sie hatten festgestellt, nur durch Gehorsam können wir die Gedanken eines ewigen Gottes verwirklichen. Das ist ja heute auch so. Da kann einer Facharbeiter sein und muss nicht groß studiert haben oder weiß ich was. Aber wenn er die Pläne eines Ingenieurs lesen kann, dann reicht das aus. Die Pläne geben an. Bei einem großen Bau, denke ich einmal, Hochhaus, da werden die Maße eingehalten, da werden die Betonsorten eingehalten, die Stahlabmessung, das stimmt alles. Das muss ich selbst gar nicht überprüfen können, ob das hinterher hält. Da vertraue ich den Plänen. Ich bin einfach nur gehorsam. Und wenn da steht Stahllänge 3,78 Meter, dann wird 3,78 Meter genommen, so wie es da drin steht. Durch Gehorsam können Nicht-Eingeweihte, sage ich einmal, Nicht-Fachleute die Gedanken eines Genies verwirklichen. Nur durch Gehorsam. Und so sehe ich das auch in der Gemeinde. Wir können doch gar nicht beschließen, was Gemeinde ist. Wir können nur sagen, was sagt Gott denn? Und wenn er es so sagt, dann tun wir es so. Und damit verwirklichen wir seine Gedanken in dieser Welt. Und ich habe den Eindruck, das wünscht er. Und so war das im Anfang eigentlich stark davon geprägt, kompromisslos gegen alles Menschliche und zugleich revisionswillig Gemeinde zu praktizieren. Dass das nicht immer so gelungen ist, will ich auch dabei sagen. Das gehörte Ehrlichkeit wegen dazu. Und so muss ich eigentlich eine biblische Gemeinde verstehen. Und eine biblische Gemeinde ist nicht eine neue Kirche, Gruppe, Gemeinschaft oder was auch immer. Und sie ist auch nicht die beste Gruppe unter allen Gruppen. Dann haben wir dieses Gruppendenken und das führt nicht weiter. Da werden sofort Zäune gezogen. Sondern wir können eigentlich als biblische Gemeinde nur das örtlich konkret sichtbar machen, was die Bibel uns anweist. Und damit werden keine Zäune gezogen. Denn diese Basis ist ja für jeden, sagten wir gerade vorhin, möglich. Jeder, der ehrlich ist, kann diese akzeptieren. Und dazu gehören einige Voraussetzungen. Zunächst einmal, das brauche ich nicht mehr näher erläutern, eine ganz, ganz klare Einstellung zur Bibel. Und die wollen wir uns bewahren. Dass wir nicht anfangen, an der Bibel herumzuzweifeln und abzustreichen. Denn die Lehre macht uns zu dem, was wir sind. Wenn wir in der Lehre anfangen herumzukratzen, dann ist die Praxis nach kurzer Zeit auch daneben. Dann wollen wir weiter ein klares Evangelium verkündigen. Wir wollen von Buße reden, von Bekehrung, von Wiedergeburt und Gericht. Und dann wollen wir persönlich ein intaktes Verhältnis zum Herrn Jesus halten. Denn in der Versammlung kann sich nur das zeigen, was ich persönlich bin. Nicht das, was wir wollen. Der Wille, etwas zu sein, ist zwar schon recht gut, aber das reicht ja nicht aus. Auch wie viele Schüler wollten gerne das Abitur machen, sie haben es aber nie geschafft. Der Wille hat nicht ausgereicht. Da muss man sich dann schon konkret hinsetzen und eifrig lernen. Manche wollten gern Lufthansa-Pilot werden, aber sind es nie geworden. Der Wille reicht nicht aus. Es wäre gefährlich, wenn sich so einer ins Cockpit sitzt und sagt, der Wille wird schon ausreichen und dann an den Hebeln da funktioniert. Hoch kommt er ja und garantiert auch runter, fragt sich nur wie. Der Wille reicht nicht aus, sondern die Praxis als solche zählt. Der persönliche Bereich entscheidet, was auch in der Versammlung tatsächlich passiert. Und was meine Gemeinde am meisten braucht, ist meine persönliche Einstellung zum Herrn Jesus, die intakt sein sollte, und meine persönliche Heiligung. Und davon fängt eine Gemeinde an zu leben. Wenn morgen früh zur Mahlfeier, wo es um den Herrn Jesus geht, alle Geschwister gefüllt mit Christus kommen, erfüllt mit Christus kommen, in innerer Einstellung zum Herrn Jesus, dann merken wir, dann kommt in der Stunde das zum Tragen, was wir uns alle wünschen. Aber gehen wir mal von dem theoretischen Fall aus. Alle, wirklich alle Geschwister haben in der Woche ein flaches Leben geführt, sind in Sünde gefallen, haben das auch nicht in Ordnung gebracht. So, und nun sitzt man hier. Was passiert dann? Ich glaube, ich brauche es nicht näher zu erläutern. Dann ist das eine ganz, ganz hohle Sache. Allein die Vereinbarung um 9.30 Uhr ist Mahlfeier, macht es noch nicht. Sondern was ich persönlich auch in dieser Zeit bin, entscheidet. Und so merken wir, ohne das konkrete Leben mit dem Herrn Jesus wird alles, aber wirklich auch alles zum leeren Kultus. Da kann sich einer taufen lassen, aber wenn er nicht die innere Einstellung entsprechend hat, dann ist das eine leere Sache. Wenn man aber den Herrn Jesus von ganzem Herzen liebt und sagt, jawohl, mein altes Leben soll nie mehr wieder zum Vorschein kommen, ich will in Neuheit des Lebens wandeln, dann ist das eine frohmachende Sache. Und die sichtbare und unsichtbare Welt erkennt dann, hier hat ein Mensch sich festgelegt für sein ganzes Leben. Und so könnte ich viele Beispiele bringen, wo unser Gemeindeleben hohl und leer wird, wenn die persönliche Beziehung zu Jesus Christus fehlt. Wo es aber inhaltsreich wird und zu einem großartigen Zeugnis auch nach außen wird, wenn wir unser geistliches Leben füllen lassen, immer wieder neu, durch den Herrn Jesus. Was ist noch Kennzeichen einer biblischen Gemeinde? Nun, die Bibel spricht, dass wir Brüder und Schwestern sind. Einer ist unser Herr. Und deswegen, ohne dass wir da irgendwelche anderen Gemeinschaften diskreditieren wollten, aber wir haben es in der Bibel so erkannt, dass wir keine geistliche Hierarchie kennen. Und ich finde es schön, dass die Bibel von Brüdern und Schwestern spricht und darüber ist der Herr. Dazwischen gibt es keine Oberbrüder und Überoberbrüder oder Päpste oder irgendwas anderes. Keine Hierarchie in dieser Form, sondern Brüder und Schwestern, die der Herr leiten will durch sein Wort. Ja, und dann, und das ist ganz interessant, ist eine biblische Gemeinde hauptorientiert. Mit Haupt meine ich jetzt Christus. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Denn das Allerwichtigste an einer biblischen Gemeinde ist ja das Haupt, nicht wir. Ja, das Haupt war schon da, bevor es überhaupt Gemeinde gab. Denn aus dem Haupt, aus Christus, ist ja erst Gemeinde entstanden. Nicht wir als Gemeinde haben uns ein Haupt gesucht und gewählt und gefunden, sondern wir waren noch gar nicht existent als Gemeinde. Da gab es schon den Herrn Jesus, da gab es Christus, da gab es das Haupt und aus dem Haupt ist dann der Leib entstanden. Aus ihm sind wir und für ihn. Und aus diesem Haupt haben wir dann ja unser Leben überhaupt, unser geistliches Leben. Durch das Haupt haben wir Orientierung. Deswegen setzen wir nicht selbst fest, was gemacht werden soll. Wir fragen immer wieder den Herrn Jesus und sein Wort. In ihm haben wir auch Sicherheit, in ihm haben wir Zukunft, in ihm haben wir auch Herrlichkeit. Wir haben im Grunde als Gemeinde alles im Haupt, unserem Herrn Jesus Christus. Und das will Gemeinde, will Versammlung ausdrücken. Ganz konkret und auch an einem einzelnen Ort. Dass uns das nicht immer gelingen wird, ist klar. Aber wir müssen schon unser Bestes geben. Wir dürfen da nicht so vorgehen, dass wir sagen, wir sind. Zunächst einmal soll er erfahren, hier sind frohe, errettete Menschen. Die haben eine Freude, die nicht gebunden ist an das gute Monatsgehalt oder an das neue Auto, was gestern ausgeliefert wurde mit 285 PS, sondern die haben eine Freude, die ist anders begründet. Und die haben sich auch untereinander lieb. Die Bibel nennt ja gerade dieses Kennzeichen. Die sind zwar nicht verwandt und die kommen nicht alle aus einer Firma, die haben sich trotzdem lieb. Die sind auch unterschiedlich. Da gibt es einen Professor, da gibt es einer, der nicht ganz so weit gekommen ist. Da gibt es Alte und Junge, da gibt es keinen Generationenkonflikt. Die halten einfach zusammen. Oder wird dieser vielleicht feststellen, das ist eine ganz, ganz seltsame Gruppe. Ich wünschte, er würde es so zunächst beurteilen. Dann wird er feststellen, das ist aber gar kein sakraler Raum. Da fehlen die Gemälde, die Bleiverglasung. Offensichtlich muss das für diese Leute gar keinen hohen Wert haben. Aber etwas anderes muss für sie wertvoll sein. Ich wünschte, dass das so gemerkt wird. Dass der Jesus das Allerwertvollste für uns ist. Und sein Wort und dass er zu uns redet und dass wir Gemeinschaft mit ihm haben dürfen. Und dass wir dem Herrn Jesus Verehrung und Anbetung bringen können. Und das können wir schlecht. Ich sag's mal so krass. Durch bleiverglaste Fenster. Ich habe nichts dagegen, sehen ja ganz schön bunt aus. Aber den Herrn Jesus, den können wir damit nicht verehren. Der will nämlich Ausdruck unseres Herzens erfahren. Etwas, was von uns direkt aus der Mitte unserer Persönlichkeit kommt. Und das sind am besten Gebete, wo wir das formulieren, was wir selbst erfahren haben. Wo wir das ausdrücken, wie wir den Herrn Jesus sehen, als den hoch erhobenen Herrn. Vielleicht wird man dann noch feststellen, da gibt es überhaupt gar keinen Manager, da gibt es keinen, der das Ganze irgendwie arrangiert. Da gibt es keine großen artigen Bekleidungsunterschiede, dass da jemand in irgendwelchen sogenannten geistlichen Gewändern sitzt. Und doch wird man feststellen, es läuft alles irgendwo geordnet ab. Selbst wenn da nichts abgesprochen wurde, es festgesetzt wird im Monat November, schlägt Bruder XY alle Lieder vor, im Dezember kommen andere dran, es geht auch so. Brüderlich, ich will nicht gerade immer sagen, unter Leitung des Heiligen Geistes, sicherlich schwingt auch manches Menschliche dabei mit, aber in brüderlicher, geschwisterlicher Übereinkunft läuft das ab. Und das wäre nicht schön, wenn jeder merkt, hier wird von einem Unsichtbaren, nämlich von dem Herrn Jesus selbst, das Ganze geprägt und geleitet. Das ist Gemeinde. Und vielleicht mag manch einer noch feststellen, will gerade noch kurz darauf eingehen, ja, die haben aber eine Sitzordnung, die sitzen vorne da Brüder und die Schwestern sitzen woanders, aber ganz genau ist jetzt ja doch nicht sortiert. Ich will ganz kurz darauf eingehen, weil es gerade junge Leute immer wieder interessiert. Wir haben keine getrennte Sitzordnung. Wir haben auch keine Sitzordnung, die in Männer und Frauen aufteilt. Wir haben eine gabenorientierte Sitzordnung. Und zwar nach den geistlichen Gaben aufgeteilt. Und Brüder, das wissen wir, haben andere Aufgaben als Schwestern. Denn die Schwestern, sagt uns die Bibel, wir haben heute Nachmittag darüber gesprochen, sollen schweigen. Und so wie in einem Orchester auch jeder seinen Platz hat mit seinem Instrument, so ist das auch hier in der Übertragung. Wir sitzen hier nicht familienorientiert. Hier muss der junge Bruder nicht unbedingt neben seiner Geliebten sitzen, sondern so wie Gott ihn gebrauchen will. Und deswegen wünschen wir, wenn auch die jüngeren Brüder hier so langsam nachrücken, sage ich mal, damit sie auch innerlich diesen Anspruch verspüren, jawohl, ich bin gemeint. Allein aus technischen Gründen ist es so noch gut, dass alle gesehen werden können und auch gehört werden können. Und einen weiteren Grund, und das hängt sicherlich mit der historischen Entwicklung zusammen, die erste Generation war eine Generation, die sehr viel stärker gebetet hat, kniend. Und da war es dann eben sinnvoll, dass man diese Aufteilung vornahm. Und so abwegig ist diese Ordnung nicht. Ich sagte es heute Nachmittag schon, wir waren mit einer Freizeitgruppe in Griechenland, in Olympia, und unser griechisch-orthodoxer Reiseführer sagte uns dann, hier ist die erste Kirche, die kirchlichen Gebäude zeigte er uns. Und da, dort saßen die Schwestern und dort saßen die Brüder. Und er sagte dann noch, für die Schwestern, für die Frauen war es damals einfach von Anfang an klar, dass sie sich in der Öffentlichkeit nicht in den Vordergrund drängen, dass sie einfach wissen, dass sie da den Männern den Vortritt lassen. Aus einem, drückt es aus und belegt das mit einem Beispiel aus diesem ganz inneren, natürlichen Empfinden heraus. Ich will nicht irgendeine ganz bestimmte Sitzordnung verteidigen. Ich will nur einmal erläutern, wie das so wohl zustande gekommen ist. Weil wir insgesamt eben eine gabenorientierte Gemeinde sind. Und da liegt eigentlich der entscheidende Punkt. Mit den Gaben steht und fällt tatsächlich alles. Und darum muss es uns auch gehen, dass wir unsere Gaben erkennen. Denn eine Gemeinde ist das, was an Gaben deutlich wird. Was tatsächlich hier passiert. Wie entdecken und wie erkennen wir nun unsere Gaben? Zunächst einmal glaube doch bitte, dass Gott dir eine Gabe gegeben hat. Nimm das einmal an. Bitte Gott um Erkenntnis, dass dir das klar wird, welche Aufgaben du hast. Schaffe die Voraussetzung, dass Gott dir überhaupt Aufgaben anvertrauen kann, indem du ein intaktes persönliches Leben führst mit dem Herrn Jesus. Und dann nutze die Möglichkeiten, die sich in der Gemeinde bieten. Überprüfe aber auch bitte deine Motive. Bist du bereit zur Arbeit, zum Dienst, zur Mühe? Dann wird Gott dir auch diese Gaben zeigen. Und die Wichtigkeit aller Gaben bestimmt ja Gott. Das finde ich so gut. Bei Gott zählen auch die, wie wir sagen würden, allerkleinsten Gaben. Und da gibt es verborgene Funktionen in der Gemeinde. Genauso wie es in einem Haus auch Stützen und Betonpfeiler gibt, die man nachher gar nicht mehr sieht. Die Fassade, die trägt am wenigsten, das wissen wir alle. Da gibt es verborgene, ganz lebenswichtige Stützen. Und das ist sicherlich das Gebet des einzelnen Gläubigen für die Versammlung, für die Gemeinde. Ich habe es irgendwo mal gehört, und es wurde mir auch belegt, dass irgendwo ein Bruder täglich für alle Geschwister namentlich gebetet hat. Sicherlich ist das eine wichtige Säule für jeden, für die Umstände, für die Belange des Einzelnen. Ob wir da noch mehr tun können? Das Gebet wird noch nicht mal als Gabe bezeichnet. Beten kann jeder. Beten zu Gott. Beten zum Herrn Jesus. Und durch das persönliche Gebet wird sicherlich eine Gemeinde am meisten getragen. Wir können das Ganze auch fördern, indem wir den Herrn Jesus an die erste Stelle setzen. Und dass wir uns echt Mühe geben in unserem Leben für unseren Herrn. Und dass wir auch erkennen, dass wir als Christen ja Heilige sind. Heilig heißt nicht, dass wir jetzt besondere Menschen geworden sind, sondern heilig heißt in der Übersetzung reserviert für einen besonderen Zweck. So gab es auch im Alten Testament schon heilige Geräte. Die waren darum heilig, weil sie nur für den Gebrauch im Tempel oder in der Stiftshütte benutzt werden durften und nicht für die profanen Zwecke mehr. Reserviert für einen besonderen Zweck. So sind wir als Christen zu sehen. Eine wunderbare Sache. Ein gewaltiger Auftrag. Und zum Einsatz der Gaben gehört sicherlich, dass wir auf manche Dinge verzichten. Dass wir auf eigene Wünsche verzichten. Manchmal auch auf familiäre Belange verzichten und uns ganz frei machen für den Herrn Jesus. Die Bibel sagt im 1. Petrusbrief, dass wir uns gegenseitig dienen sollen mit den Gaben, die wir bekommen haben. Und deine Gabe ist für deine Versammlung, für deine Gemeinde das Allerwichtigste. Nicht du selbst. Der Gabenträger ist relativ unwichtig. Die Gabe, die Gott betätigen will, die ist wichtig. Und wenn ich wachse, wächst auch die Versammlung. Das ist meine Verantwortung. Wenn ich anderen diene, helfe, wächst die Versammlung. Allerdings auch in der Umkehrung gilt, dass wenn ich stagniere in meinem geistlichen Leben, hat das Rückwirkung auf die Versammlung. Das ist unsere Verantwortung. Und es ist durchaus biblisch und korrekt, dass wir uns da anstrengen, dass wir da auch ökonomisch denken. Es gibt keine Spielerei in der Bibel und in der Gemeinde. Erfolg ist durchaus biblisch. Der Apostel Paulus macht das deutlich. Er kämpft, er eifert um die größeren Gaben. Er weiß ganz genau, irgendwann kommt der Punkt, wo unser Herr, der alles für uns gegeben hat, uns auch beurteilen wird. Er will uns nicht richten, um uns zu verdammen. Das kommt ja nicht mehr zum Tragen für uns. Aber er will dein und mein Leben beurteilen. Wenn ich mir das so vorstelle, dass ich vor meinem Herrn stehen werde, der alles für mich gegeben hat, dann spornt das doch an. Wollen wir nicht unser Leben dem Herrn Jesus ganz geben? Und niemand kann auch sagen einmal, Gott hat mir nicht so viel geben wollen. Ich werde bekennen müssen, Herr, ich habe nicht mehr haben wollen. Ich habe mein Leben nicht immer so eingerichtet, wie es richtig gewesen wäre. Du wolltest doch viel geben. Ich bin ganz sicher, Gott will jedem ganz, ganz reichliche Gaben geben. Viele Aufgaben in der Gemeinde, im Kreis der Geschwister. Es liegt an uns, wenn so wenig zum Tragen kommt. Und wir sollten in der Versammlung keine Gaben zurückdrängen. Wir können nicht auf einen verzichten, den Gott hinzugefügt hat. Wir brauchen tatsächlich jeden. Vielleicht mag manch einer denken, ja, aber ich bin noch völlig unbedeutend. Das stimmt nicht. Gott hat jemand zugetan, hinzugefügt. Da können wir nicht sagen, der ist erstmal unwichtig. Wir brauchen tatsächlich jeden. Jeden in der Gemeinde. Wir gehören zusammen. Und wenn wir das so zusammenziehen, dann ist die Betätigung der Gaben das Entscheidende. Und eine biblische Gemeinde ist eine gabenabhängige Form. Eine Organisation lebt noch lange weiter. Ich bin sicher, ich sage es immer etwas zynisch, die griechisch-orthodoxe Kirche wird fortdauern bis zum großen weißen Thron. Davon bin ich sicher. Davon bin ich überzeugt. Aber innerlich ausgehöhlt, kein Leben mehr, keine biblische Gemeinde mehr. Ohne biblisch orientiert betätigte Gaben sind wir sofort ausgehöhlt. Und das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt, auch wenn es um die Bewegung der Brüder geht. Wenn Gaben nicht mehr betätigt werden, wenn das eigentliche innere Leben nicht mehr lebt, dann sind wir schon zum Scheitern verurteilt, dann sind wir die armseligste Gruppe, die wir uns vorstellen können. Weil keine Ämter da sind, die das noch irgendwie weiterführen. Keine angestellten Leute vielleicht. Das ist aber auch nur die eine Seite. Die andere Seite ist positiv und kaum noch zu steigern, wunderbar. Wenn jeder seine Aufgaben erkennt, dann sind wir als biblische Gemeinde die beste Darstellung in dieser Welt. Dann kann Gott uns segnen, während wir auf der einen Seite aufpassen müssen, dass wir nicht abrutschen, sind wir bei Betätigung der Gaben attraktiv auch für andere. Attraktiv für die Welt. Und da wird man an uns überhaupt erkennen, ob wir biblische Gemeinde sind. Deshalb größte Freiheit für den Heiligen Geist im persönlichen Leben. Da fängt es ja an. Und damit auch größte Freiheit in der Gemeinde. Und die kleinste Freiheit für alles Menschliche. Und deswegen lehnen wir jede Form ab, obwohl wir uns nicht davon freisprechen können. Aber daran müssen wir arbeiten. Wir wollen keine Routine dulden, weder im persönlichen Leben noch in der Gemeinde. Denn eine biblische Gemeinde ist ein höchst sensibles System, sage ich einmal. Weil wir leicht Schwankungen unterlegen sind. Im persönlichen Leben, damit auch in der Gemeinde. Wir entscheiden heute, wie morgen der Herr Jesus verehrt wird hier an dieser Stelle, wie weit der Heilige Geist wirken kann. Es liegt ein großes Stück an uns. Kurz, mit den Gaben steht und fällt alles. Eigentlich leuchtet das ja auch ein. Und deswegen lehnen wir auch für die Zusammenkünfte irgendeine Liturgie oder einen vorherbestimmten Ablauf ab. Hier gibt es keine großen Ständer, wo die Lieder schon vorgewählt sind. Das alles mag nicht letztentscheidend sein. Wir möchten das einfach den Verantwortlichen überlassen, so wie der Herr sie vorprägt und ihnen das Richtige zur richtigen Zeit gibt. Und dann war auch noch ein Kennzeichen der ersten Generation, auch der Brüderversammlung, diese innere Offenheit. Ich habe irgendwo mal nachgelesen, dass die Geschwister tatsächlich so weit gingen, nachdem sie diese Basis, die sie als biblisch erkannt hatten, praktizierten, dass sie mehr Stühle aufstellten, viel mehr Stühle aufstellten, als sie eigentlich brauchten. Warum? Die sagten, wenn wir eine Form finden, wo wir sagen können, die kann der Herr akzeptieren, dann können das auch andere Brüder und Schwestern akzeptieren. Da kann es ja sein, dass morgen ganz viele herkommen und sagen, das ist eigentlich eine Basis, die ich auch akzeptieren kann. Sie blieben offen für den Bruder, für den Bruder. Und sie blieben auch innerlich offen für den Bruder, der es noch nicht so erkannte. Sie wurden nicht zu einer abgegrenzten Gemeinde. Das hat nichts mit Liberalität zu tun. Das hat nichts mit einer falschen Offenheit zu tun. Aus der inneren Stärke heraus konnten sie brüderlichen Kontakt nach allen Seiten pflegen. Und sie haben sich nicht abgekapselt. Sie kamen sich nicht besser vor, sie verurteilten nicht die anderen, sondern sie wollten einfach nur für sich im kompromisslosen Gehorsam den richtigen Weg nach der Bibel gehen, achteten den Bruder, der auch noch woanders stand, waren offen für ihn, innerlich offen. Und das wünschte ich mir auch, gerade auch für die junge Generation, dass sie innerlich stark wird und weiß, was sie will und sich nicht beirren lässt. Und dass wir dennoch nicht zu einer abgekapselten Gruppe von Christen werden. Das ist, glaube ich, immer gefährlich. Das können wir auch, das ist meine persönliche Meinung, vor unserem Herrn nicht verantworten. Ja, was brauchen wir, wenn wir nach der Existenzberechtigung fragen, eigentlich diese schlichten Voraussetzungen der Bibel erfüllen? Wir sind existenzberechtigt in dem Maße, wie wir das Bild der Bibel verwirklichen. Aber auch nur in dem Maße. Und ich habe den Eindruck, dass die theoretische Basis, die wir in unseren Versammlungen haben, der biblischen sehr, sehr nahe kommt. Wo es hin und wieder fehlt und manchmal kräftig fehlt, ist die Praxis, dass wir das wirklich ernst nehmen und verwirklichen. Aber ich bin persönlich auch überzeugt, dass wir diese Chance haben. Und das geht natürlich alt und jung an und ganz besonders die jungen Leute an, dass sie das begreifen, was wir überhaupt als Versammlung verstehen, was wir grundsätzlich wollen und dass sie dann diese Aufgabe anpacken und diese mit Inhalten füllen, indem sie persönlich das aufgreifen und leben, was sie erkennen und was der Herr von uns erwartet. Wir Du und ich sind Teil der Gemeinde. Element, Stein, Gabe. Und ich trage persönlich dazu bei. Du trägst dazu bei, dass dieses wunderbare Gebilde Gemeinde sich in möglichst guter Form hier auf dieser Erde zeigt. Das ist eine große Verantwortung. Ich glaube, dass wir da immer wieder persönlich, und ich beziehe mich da ganz bewusst ein, für uns ganz persönlich immer wieder Buße tun müssen, umkehren. Herr, habe ich wirklich deine Gemeinde so gesehen? Habe ich die Gemeinde, zu der ich gehöre, wirklich lieb? Ach, man könnte so viele Punkte noch anführen. Habe ich sie wirklich lieb? Ist es mir eine Quälerei, dahin zu gehen? Oder habe ich sie lieb, weil du dich dort offenbaren willst? Weil dort meine Brüder und Schwestern sitzen, zu denen ich gehöre, die mir helfen, denen ich helfen darf, das Ziel gemeinsam zu erreichen. Wir werden als Gemeinde attraktiv durch das gelebte Christsein. Dem andere das Bild sehen, was sie auch in der ersten Zeit sahen, in der Apostelgeschichte, dass dort Menschen waren, die Gott ganz vertrauten. Ja, dass sie sogar teilweise Furcht hatten, sich ihnen anzuschließen, weil sie ganz genau wussten, was das für ihr Leben bedeutete. Ich wünsche mir, dass wir wirklich so Salz in dieser Welt sind, Salz auf dieser Erde, dass an der Gemeinde der Herr Jesus gesehen wird, dass an der Gemeinde die Weisheit Gottes gesehen wird bei den Menschen und dass sie dann gerne zu uns kommen, nicht zu uns, sondern zum Herrn Jesus, auch ihm nachfolgen wollen. Und dass dann Wachstum entsteht. Jeder kann dazu beitragen. Jeder durch seine Möglichkeiten, durch seine Gaben. Ich wünsche mir, dass wir alle immer wieder neu diesen Entschluss fassen. Aber nicht nur diesen Entschluss fassen, sondern dann auch in die Tat umsetzen, mit des Herrn Hilfe.